Frau Nettelbeck, wie ist das, wenn man die Tochter eines sehr, sehr bekannten, sehr ambitionierten, auch vielleicht ein bisschen monomanischen Vaters ist, der einen Namen hat, der Feuilletons nicht als Zeitarbeit betrachtet, sondern als schon einen Kunstausdruck, und eine Mutter, die eine bekannte Fernsehansagerin ist, die auch von den Boulevardmedien geliebt und geschätzt wird, weil sie auch noch ein Handicap hat, weil sie eben querschnittsgelähmt ist. Wie war da Ihre Kindheit in diesen Spannungsfeldern?
Meine Kindheit war sehr turbulent. Ich habe von diesen Spannungsfeldern aber nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Mir kam das damals alles ganz normal vor. Ich bin aber auch mit 11 von zu Hause abgehauen und bin ins Internat gegangen und habe die Berühmtheiten meiner Eltern eigentlich immer nur so am Rande mitbekommen, und dass bei uns viel los war und viele Leute ein- und ausgegangen sind und auch die Polizei sehr gerne ein- und ausgegangen ist bei uns, und habe das aber alles erst sehr viel später rekonstruiert, was das alles so zu bedeuten hatte. In erster Linie habe ich es genossen, von der Filmerziehung meines Vaters zu profitieren und viele Filme zu sehen, die ich eigentlich erst ab 18 waren, die er mir dann trotzdem schon ermöglicht hat.
Das war schon gut. Uwe Nettelbeck war ja einer der ganz großen Doyens der Filmkritik in den späten 50ern, frühen 60ern, Mitte 60ern, als die Zeitschrift Filmkritik wirklich einen Aufbruch, also die kritische Linke und ästhetische Linke, hat sich ja mal Enno Patalas, der Chef der Filmkritik, mal bezeichnet. Und Uwe Nettelbeck war so einer derjenigen, der diese Art des neuen Sehens, also in der Schule von Siegfried Kackauer, von Arnheim, gelebt hat. Hat er Sie denn praktisch, bevor er Sie mit ins Kino genommen hat, erstmal so eine Art Volkshochschulvortrag gehalten, damit Sie das auch alles begriffen haben, richtig, und richtig gesehen haben? Die Filme, die er mochte, waren ja nun nicht unbedingt für Kinder.
Nee, also Vorträge hat er mir überhaupt keine gehalten, da hatte er auch kein Interesse dran, glaube ich. Aber er hat dafür gesorgt, dass ich schon, ich glaube, ich war erst 14 oder so, da hatte ich, glaube ich, schon so ziemlich alle Hitchcock-Filme gesehen und die Western von Howard Hawks und die Western von John Ford, und die habe ich natürlich schon alle verstanden. Und Psycho habe ich auch verstanden, nämlich so gut verstanden, dass ich 3,5 Jahre mit Licht angeschlafen habe. Also da gab es keine Vorträge, das war, er hat gedacht, die Filme sprechen für sich selber, glaube ich.
Haben Sie da fast von gemerkt, dass auch er immer wieder gekämpft hat um seine Identität, um seine Art in diesem Kulturbetrieb zu bestehen, weil Film war ja bei ihm die eine Sache, Literatur die andere?
Das kann ich nicht sagen. Also ich habe das natürlich sehr viel später mitgekriegt, da war er aber längst ausgestiegen. Also ich habe sein Ausgestiegensein erlebt, besonders als er dann in Frankreich gelebt hat und ja nur noch sehr selten über Filme geschrieben hat und vor allen Dingen, und das fand ich immer sehr schön, nur noch über Filme, die ihm gefallen haben. Er hat nicht mehr über Filme geschrieben, von denen er nichts hielt, weil er sagte, warum soll ich meine Zeit damit verschwenden? Ich schreibe nur über das, was ich schön finde. Und darunter war dann ein Artikel über Titanic und ein anderer über Punch Drunk Love, und die sind dann in der Jungle World erschienen. Aber das war natürlich die große Ausnahme. Ansonsten hat er für die Republik und ausschließlich für die Republik geschrieben und da getan und gelassen, was er wollte, weil es seine eigene war und er musste niemandem Rede und Antwort stehen darüber, was er schrieb oder sagte oder eben auch nicht sagte und nicht schrieb. Das hat seine Leserschaft sehr reduziert. Ja, und da hat er schon drunter gelitten, glaube ich. Ich glaube, er wäre da gerne mehr wahrgenommen worden.
Er sah sich, glaube ich, auch so ein bisschen als Geiste Nachfolger von Karl Kraus, der ja seine Fackel hatte und da auch nur mal allein geschrieben hat und da bändeweise eben seine Literatur und sein Ding gemacht hat. Die Republik war eine ähnliche Zeitschrift, wo eigentlich vor allen Dingen Uwe Nettelbeck schrieb oder Collagen machte, wo er sich über den Kulturbetrieb und andere Leute lustig machte. Diese Zeitschrift, wie sehen Sie die jetzt heute? Wie geht man jetzt auch mit so einem Erbe um?
Ich lese immer noch in ihr, weil es da ganz vieles drin gibt, was zu der Zeit, als es erschienen ist, war ich zu jung oder habe das noch nicht verstanden oder hatte kein Interesse dran. Und da habe ich auch immer noch sehr viel nachzuholen und lese auch immer wieder Sachen nochmal. Lese wahnsinnig gerne, was er über Filme geschrieben hat bis zum Schluss. Also die letzte Republik, die wir veröffentlicht haben, war ja nicht fertig. Und wir haben sie dann trotzdem veröffentlicht, weil es eben schon ein ganzes Werk über Kino nochmal war, was ich unbedingt noch rausbringen wollte, zusammen mit meiner Mutter. Und deswegen, weil es mir auch besonders wichtig war, weil mein Vater wirklich bis zum Schluss geschrieben hat. Also bis er wirklich gar nicht mehr konnte, hat er über das Kino geschrieben, das er geliebt hat. Leider ist er damit nicht mehr fertig geworden mit dem letzten Band.
Welche Beziehung hatte er denn da zur Literatur? Er war zum Beispiel ein ganz großer Verehrer von Carl Philipp Moritz. Bevor er ihn wirklich wiederentdeckt hat, kannte man den Anton Reiser vielleicht so als ersten deutschen Bildungsroman. Aber er hat ja das ganze Oeuvre von Moritz auch gepflegt und auch dann kritisch begleitet. Diese Obsession, wie war er da privat?
Ich kann da nicht unterscheiden zwischen meinem Vater, der an Moritz gearbeitet hat, oder meinem Vater, der über Flaubert geschrieben hat oder versucht hat, Strindberg aus dem Schwedischen zu übersetzen. Also obsessiv war er immer. Und da hat er bei Moritz auch keinen Unterschied gemacht. Und privat war er so, dass er nach Frankreich gezogen ist und das Leben genossen hat. Und ich davon auch sehr profitiert habe, weil ich dann auch da unten gelebt habe. Und das Essen ist da unten wirklich sehr gut und der Wein auch. Und ich war viel mit ihm zusammen und wir haben viel über Schreiben geredet. Und er hat meine Sachen gelesen. Und er war natürlich sehr zurückgezogen. Ich kannte ihn eigentlich nicht anders. Also in meiner Zeit, wo ich meinen Vater wahrgenommen habe, auch als Erwachsene, da hat er eigentlich schon immer so gelebt. Und die Zeit, wo das eben noch nicht so war, da war ich einfach noch zu klein, um mich daran zu erinnern. Ja.
Ihren letzten Film, Mr. Morgan's Last Love, haben Sie ihm gewidmet. Dieser Mr. Morgan ist ja auch so ein Mann, der nicht ganz von dieser Welt ist, der in Frankreich lebt, weigert, Französisch zu sprechen, dann aber doch jemand kennenlernt, der vielleicht ganz ähnlich ist. Ist das praktisch so eine Annäherung an den Vater?
Nein, überhaupt nicht. Weil Mr. Morgan hat mit meinem Vater nicht viel gemein. Mein Vater war nie Professor. Mein Vater hat nichts Lehrerhaftes, überhaupt nicht. Ich habe ihm in erster Linie den Film gewidmet, weil ich es so schade finde, dass er ihn nicht gesehen hat. Und weil ich glaube, dass er ihm gefallen hätte. Und weil er natürlich, also wenn man Parallelen finden kann, dann in der eigenbrötlerischen, vielleicht auch etwas starrsinnigen Haltung, das zu tun, was einen interessiert und so zu leben, wie man will. Insofern hat er das wahrscheinlich schon mit ihm gemein. Das ist ja ein solcher Gemeinplatz, da gibt es ja einige Beispiele. Ich habe natürlich in den Film mit einfließen lassen, meine eigene Erfahrung in Frankreich zu leben und die Sprache nicht zu sprechen. Mein Vater konnte ja Französisch. Ich glaube, dass er sein Vergnügen daran gehabt hätte und natürlich auch an Michael Caine.
Michael Caine hat er bestimmt immer schon geliebt. Michael Caine gab es ja da auch schon.
Ja.
Wie ist das jetzt? Wenn man als Tochter eines berühmten Filmkritikers Filmemacherin wird, ist das einem dann in die Wiege gelegt, wenn man denn mal zeigen will, Vater guckt sich das immer nur an, ich zeige ihm mal, wie man sowas dann macht.
Nein, das kann ich nicht sagen. Also mir ist sicherlich sehr viel in die Wiege gelegt worden. Ob mir das Filmemachen in die Wiege gelegt worden, das habe ich keine Ahnung. Ich kann es ja mit nichts vergleichen. Ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn es anders wäre. Was die Berühmtheit meines Vaters anbelangt, so bin ich viel eher dann mal auf ihn gestoßen, wenn ich auf der Haight-Ashbury in San Francisco eine Unterschriftensammlung unterschrieben habe und irgendeiner gemerkt hat, dass ich die Tochter von Uwe Nettelbeck war, der doch Slap Happy produziert hat und Faust gegründet. Da sind die Leute hellhörig geworden, wenn sie seinen Namen gehört haben, also gerade auch in Amerika. Das war schon interessant und ansonsten war ich natürlich immer froh, wenn er meine Drehbücher gelesen hat, aber war auch ganz froh, dass er selber keine geschrieben hat, weil auch den Vergleich hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es war nicht seine Lieblingsbeschäftigung, Drehbücher zu lesen, aber mir zuliebe hat er es dann doch gemacht. Und da habe ich schon viel mit ihm auch drüber gesprochen. Und es war mir auch wichtig, dass er da so Teil dieses Prozesses war. Er hat sowieso immer alles gelesen, was ich geschrieben habe. Das fehlt mir ja heute noch. Also auch E-Mails und Arbeitssachen. Das fehlt mir schon sehr.
Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Vätern, sowas zu tun. Aber es muss ja dann irgendwann mal eine Phase gegeben haben, wo ihnen dieser Vater und auch diese Mutter auf den Keks gegangen sind, dass sie eben dann ins Internat gegangen sind. Also freiwillig oder nicht so freiwillig?
Ich bin ganz freiwillig ins Internat gegangen und das hatte weniger mit meinen Eltern zu tun, als damit, dass wir in einer großen Isolation auf dem Land gelebt haben, in der Lüneburger Heide. Und ich in diesem Gymnasium in Lüneburg jetzt nicht wirklich glücklich war und nicht wirklich Freunde hatte und einen weiten Schulweg. Und auf diesem Dorf waren wir so die roten Banditen. So, das war unser Ruf. Und ja, Terroristen verdächtig sowieso immer. Und dann bin ich in die Odenwaldschule gefahren und habe mir die Schule angeguckt und bin sofort da geblieben, weil ich einfach das toll fand, die Vorstellung, dass man mit so vielen Kindern den ganzen Tag zusammen sein kann und so ein ganz anderes, viel sozialeres Leben dann plötzlich führt. Und dazu hatte ich große Lust und das hatte gar nicht so viel mit meinen Eltern zu tun. Also mehr mit den Fehlen von Freunden und Fehlen von so einem sozialen Umfeld auf dem Land.
Wohin Sie denn gehört haben, war Ihnen dann schon klar. Sie waren also die Tochter der Eltern und sind dahin gegangen, um einfach das Leben kennenzulernen, was in der Lüneburger Heide, so idyllisch es da ja sein mag, vielleicht nicht so unbedingt möglich.
Ja, um einfach mehr sozialen Umgang zu haben, also um mehr mit anderen Kindern zusammen zu sein, glaube ich. Das war so mein ganz einfacher Antrieb da. Ich habe mich da schon recht isoliert gefühlt in diesem Gymnasium, in dem ich da war. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir natürlich schon auch die Sonderlinge waren, ne? Klar. Also. Und Sonderlinge gab es auf dem Internat genug. Das war ganz gut.
Gerade Odenwaldschule. Aber es war schon die Schule, wo man auf demselben Level jemanden finden konnte. Und ich denke, das war bei Ihnen auch so, dass Sie da doch ganz entscheidende Prägungen auch kreativ mitbekommen haben, dass man sich kreativ ausdrücken kann. Das war ja in der Odenwaldschule und ist immer noch eines der hauptpädagogischen Lernziele, kreativ zu sein.
Ja, und es war eine sehr freie und sehr inspirierende Schule für mich damals. Und ich hatte dann ja zwischendurch auch eine Pause gemacht und was anderes ausprobiert. Also war in England und war auf einer Waldorfschule und bin dann aber wieder zurückgegangen, weil für mich war das damals eine große Freiheit und ein großer Spaß. Also ich bin da gerne zur Schule gegangen.
Aber trotzdem passt jetzt wieder das Filmemachen nicht so unbedingt in die Odenwaldschule und in diese Art des intellektuellen Denkens. Da schreibt man, da malt man vielleicht, da macht man Musik. Ja. Aber dass man da in dieser Zeit dann sich als Filmemacherin künstlerisch ausdrücken möchte, ist, glaube ich, da nicht so häufig vorgekommen.
Das hat da auch nicht angefangen. Ich habe das viel mehr so erlebt, aber das hatte weniger was mit der Odenwaldschule zu tun, als dass ich damals das Klima im ganzen Land nicht als solches empfunden habe. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man besonders dazu berufen war, als Deutscher loszuziehen und Filme zu machen. Und deswegen habe ich auch erst was anderes gemacht. Also ich habe Jura studiert und merkte dann, dass ich mich wahnsinnig gelangweilt habe und habe gedacht, ich nehme eine Auszeit. Also ich wollte eigentlich nur ein Jahr weg, um ein bisschen was zu sehen und zu erleben und bin dann nach Amerika gefahren, eigentlich mit dem Ziel, wieder zurückzukommen und brav wieder an die Uni zu gehen und bin dann stattdessen da geblieben und habe mich da an der Filmhochschule beworben in San Francisco, weil da rückte das erst so in den Bereich des Möglichen für mich. Ich hatte nie die Vorstellung, ich würde gerne in Deutschland auf eine Filmhochschule gehen, weil ich mit meiner Filmerziehung, die ich hatte, dachte, in Deutschland kann einem niemand was beibringen, das muss man schon woanders lernen. Und dann hat sich das so angeboten und dann haben die mich auch sofort genommen da und dann bin ich halt da geblieben. Aber das war eher so, retrospektiv kann man sicher sagen, mein Leben hat da irgendwie hingeführt, aber damals fühlte sich das nicht so an, sondern da habe ich halt erst das gemacht und dann habe ich gedacht, nee, mach doch was anderes.
In San Francisco als deutsche Film zu studieren, stelle ich mir absolut exotisch vor.
Ja, deswegen haben sie mich, glaube ich, auch genommen. Das war damals ja die San Francisco State, da war Coppola der Dean of the Creative Arts und hat eben so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Staatsuni auch ein bisschen Geld hatte fürs Filmdepartment, was eigentlich nicht so üblich war. Und ich habe mich da als Europäerin beworben und ein bisschen so über meine Erfahrungen so ein kleines Video gedreht und so. Und das war denen exotisch genug, um mich zu nehmen, weil ich eigentlich noch zu jung war für deren Filmdepartment. Und unsere ganze Gruppe setzte sich hauptsächlich aus Leuten zusammen, die woanders herkamen. Also es war eine ganz internationale Gruppe. Da waren die Amerikaner in der Minderheit.
Hat das damit zu tun, dass Sie dann Ihr Debüt dann doch wieder in Deutschland gemacht haben und nicht in Amerika, in Englisch, mit den Möglichkeiten, die es natürlich in so einer Stadt wie San Francisco viel besser gibt als in Hamburg vielleicht, damals.
Genau das Gefühl hatte ich aber nicht. Also ich dachte, wenn ich möglichst bald meinen eigenen ersten Film machen möchte, statt mich auf dieser Leiter hochzuarbeiten, wie es in Amerika sehr viel eher so das Übliche ist, dann muss ich zurück nach Deutschland. Da kriege ich eher so die Gelegenheit, mal abgesehen davon, dass ich halt fand, ich müsste jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen arbeiten, um wirklich einfach mal einen Job zu haben und nach der Uni so meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Da war ich dann ja erstmal bei Spiegel TV und dann bei Premiere und habe fürs Fernsehen gearbeitet, bevor ich dann meinen ersten Film machen durfte. Aber ich habe das nebenher vorbereitet und sowas wie das kleine Fernsehspiel und die Freiheiten, die einem damals da geboten wurden und die Autonomie, mit der man da sich mal austoben durfte mit einem Film mit wenig Geld, aber so what, ja, es hat ja gereicht. Das gibt es so in Amerika nicht. Also das kannte ich damals jedenfalls so nicht.
Das gibt es heute auch nicht. Deshalb sind deutsche Filmemacher ja auch so beneidet, gerade von amerikanischen Filmemachern, die immer sagen, Mensch, was ihr alles für Möglichkeiten habt, dass es dann im Zweifelsfall dann doch vom Staate Geld gibt, wenn man jetzt ganz klamm ist. Dieses große Format und den Umgang mit ganz wichtigen, mit großen Persönlichkeiten, das zeichnet so ihre Filme aus. Es sind alles von ihrem ersten bis zu Mr. Morgan, sind das Menschen, die ihren Weg gehen und im Zweifelsfall sich nicht scheuen, auch mit ihrer Umgebung aneinander zu rasseln und sind vielleicht auch in Maßen sympathisch. Also die Mutter in Mamma Mia ist, also erstmal Senta Berger, wie man sie bis dahin nicht gesehen hatte, das führt ja bis heute, wenn man so Senta Berger als Mutter erlebt, geht das immer auf ihren Film zurück. Das ist ganz erstaunlich. Wie haben Sie sowas angegangen, dass Sie jetzt in dem Bewusstsein, ich erfinde hier ein Image einer Schauspielerin neu?
Na, das Bewusstsein hat man ja Gott sei Dank nicht, wenn man sowas schreibt. Das entsteht ja immer erst hinterher und dann kommt es einem Gott sei Dank nicht mehr in die Quere. Ich habe Mamma Mia damals so geschrieben, es kam jemand zu mir und hatte eine gute Idee und hat mir ein Proposal gemacht und hat gesagt, schreibst du mir einen Film zum Muttertag? Wir machen auch noch einen zum Vatertag, der ist aber, glaube ich, nicht entstanden, das weiß ich nicht so genau. Und du kannst machen, was du willst, aber die Bedingung ist, es muss an dem einen Tag spielen. Und sie sagt, ja klar, kein Problem, mache ich, schreibe ich. Und war bei meinen Eltern und habe das da geschrieben auch, also in Frankreich. Und die Besetzung war toll, die ist mir natürlich auch relativ früh, habe ich die mir so in den Kopf gesetzt. Und es hat dann ja Gott sei Dank auch geklappt mit Christiane Paul und mit Senta Berger. Was war meine absolute Traumbesetzung, meine erste Wahl, das waren die, die ich gefragt habe. Und was dann aus so einem Film heraus entsteht, seine Schwierigkeiten hat er wie alle meine anderen Filme auch. Nämlich, dass erst es hieß, nein, das kann man nicht senden und das will keiner sehen und weiß ich nicht, keine Ahnung. Und die Musik und was ist das überhaupt und so. Und es aber dann doch sein Publikum findet und dann manchmal ein Happy End hat und manchmal nicht, was das Schicksal der Filme anbelangt. Und Mamma Mia ist dann ja irre gut gelaufen und auch immer wieder gelaufen und hat mir ja auch einiges möglich gemacht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es war jedenfalls Gott sei Dank, also das, was aus solchen Filmen heraus entsteht und das, was man so reflektiert und hinterher denkt, ja Mensch, das ist ja alles so plump abgeschrieben, aber das weiß ja Gott sei Dank keiner oder so. Das kommt Gott sei Dank erst hinterher. Wenn man so mittendrin ist, dann kommt man sich wahnsinnig originell und vor und denkt.
Der Film ist sehr originell und hat ja wirklich so diese in allen möglichen Varianten. Die ältere Frau mit ihrer Tochter, die sich behaken, wobei die Mutter ja nun nicht die Arme ist, sondern die hat ja Power. Und wenn die ihre Tochter dann auch noch auslacht, was ja ganz gemein ist ständig, ich wusste gar nicht, dass die Senta Berger so lachen kann. Mhm. Weiß man das als Filmemacherin, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin dazu in der Lage ist?
Also ich vermute es jedenfalls und bisher habe ich immer großes Glück gehabt, weil ich da oft recht behalten habe. Also was das Casting anbelangt, da ist immer was Gutes bei rausgekommen, habe ich das Gefühl. So, dass auch das, was ich noch nie gesehen hatte von den Schauspielern, es ihnen aber zutraue oder denke, na klar und für selbstverständlich halte, dass das plötzlich dann auch da ist. Und das ist natürlich ein großes Geschenk an einen Regisseur, wenn das passiert.
Ihr Film, der nachkam, Bella Martha, der 3 Sterne zuerst, glaube ich, hieß. So ist er, glaube ich, auch in Locarno Uhr aufgeführt.
Das kann sein, ja.
Bella Martha, eine Frau, also sehr unsympathische Frau, die ein schreckliches Regime in einer Hotelküche hat, die also einen armen Mann, der nun wahnsinns nett ist, Italiener, den macht sie so klein mit Hut, aber er kriegt sie ja dann rum. Sie ist schwierig. Sie kann auch zum Beispiel mal einem Gast kurz mal sagen, dass er eben ein Ignorant sei. Das tut man eigentlich so nicht. Der Film war hier ein großer Erfolg, aber auch in Amerika. Hat das damit zu tun, dass Sie eben dieses sowohl Amerika als auch Deutschland kennen? Der ist sehr international, dieser Film, weil er so allgemeingültig ist. Und die Küche könnte überall sein.
Ich glaube, dass wenn man einen Nerv trifft oder wenn man irgendwas richtig macht, was Geschichten zwischen Menschen anbelangt, dann wird das ein internationaler Erfolg, weil uns gar nicht so viel trennt von den Amerikanern oder zumindest nicht von dem amerikanischen Publikum. Uns trennt sehr viel von den Produktionsrealitäten Amerikas. Aber das Publikum liegt unserem viel näher, als man denkt. Und insofern glaube ich, das, was hier funktioniert, kann auch da funktionieren, auch wenn es sehr speziell ist oder gerade weil es sehr speziell ist. Ich glaube aber schon auch, dass das, mal abgesehen davon, dass ich das Drehbuchschreiben in Amerika gelernt habe, was bestimmte handwerkliche Dinge anbelangt, finde ich wichtig und das merke ich, da zehre ich ja heute noch von, dass ich einfach weiß, wie das geht mit dem Drehbuchschreiben. Ob ich das immer in die richtigen Geschichten umsetze, ist ja eine andere Frage. Aber das Handwerk beherrsche ich und das haben die Amerikaner mir beigebracht. Das heißt, da gibt es so eine gewisse Transparenz in meinen Drehbüchern immer. Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass der Appeal von Martha, für die Amerikaner auch war, dass es ein ausländischer Film war. Und dass er das Publikum und die Fangemeinde, die er da gefunden hat, auch sehr auf ausländische Filme und europäische Filme guckt und die zu schätzen weiß und die Ambivalenz, die in ihnen steckt, als willkommene Abwechslung erfahren. Und darauf ist es, glaube ich, in erster Linie zurückzuführen. Und dass halt eine bestimmte Romance und ein bestimmtes Happy End und ein Payoff in einem Film auf der ganzen Welt funktionieren kann und gar nicht verlangt, dass man irgendwie von da kommt oder die Sprache spricht.
Und trotzdem, obwohl der Ur-Bella Mater ja so international ist und auch einen Value hat, der sich international sehen lässt, haben sie ihn nochmal gedreht in Englisch. Was ungewöhnlich ist, und sie waren, glaube ich, auch eine der ersten, die das gemacht hat, einen Film nochmal zu drehen.
Na, ich habe ihn ja nicht nochmal
gedreht. Er ist nochmal gedreht worden mit einem Hollywood-Star. Wie geht einem das dann damit, dass das jetzt doch nochmal, also praktisch 120%, weil der Film hatte ja funktioniert und hat ja auch sein Publikum gekriegt, jetzt also nochmal.
Naja, also ich fand es auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich fand es sehr interessant, wie jegliche Ambivalenz der ursprünglichen Geschichte rausgeschnitten wurde und alles, was an Eindeutigkeiten vorher da war, übrig blieb. Womit ich finde, dass das Remake das Rückgrat nicht mehr hat, was der Originalfilm hatte, nämlich diese schwierige Geschichte mit dem Kind. Also, dass sie eigentlich das Kind ja loswerden will und es dann doch behält. Und genau dieser wichtige Punkt ist in dem Remake nicht mehr drin. Und sie haben eine reine Liebesgeschichte versucht daraus zu machen und die finde ich halt nicht besonders interessant. Die ist aber im Original auch schon nicht besonders interessant, weil sie überrascht uns nicht. Und was uns überrascht, ist die Beziehung zwischen ihr und dem Mädchen. Und damit kommen die Amerikaner ja nicht so gut zurecht. Also wenn gerade so Frauenfiguren, die halt dann eigentlich keine Mutter sein wollen, also die das nicht selbstverständlich finden, dass man sich um ein Kind kümmert und so, das finden die problematisch, glaube ich. Und den größten Hiccup, der mir so zugetragen wurde in Amerika, was auch ein großer Kritikpunkt immer war, war, dass sie einfach dieses Kind diesen Mann da mitgibt. Das fanden die unmöglich. Die haben gesagt, das kann man nicht machen. Also die Frau kann nicht einfach dieses Kind weggeben. Ja. Und ich so, wieso denn nicht und so. Und dann hatte ich noch zwischendurch mal mit ihnen verhandelt, kurz über das Remake und hatte ihnen vorgeschlagen, aus der toten Schwester einen Bruder zu machen, sodass eben nicht der Vater wiederkommt, sondern die Mutter. Und dann war das aber irgendwie ganz schnell auch wieder vom Tisch und ich war auch froh. Also ich wollte den Film ja nicht wirklich nochmal drehen. Und aber insgesamt fand ich es einen sehr interessanten Prozess, also zu sehen, was aus so einer Geschichte wird, was übrig bleibt und wie die Leute darauf reagieren und dass ihnen dann das Original doch besser gefällt. Das fand ich natürlich klasse. Und außerdem habe ich 3 Jahre davon gelebt, also von dem Geld, das ich dafür gekriegt habe.
Das ist nicht zu verachten.
Nee, wirklich nicht.
Wie ist das denn überhaupt? Sie drehen relativ selten Filme. Ist das so lukrativ, dass man da davon leben kann? Weil das sieht gut aus, Glamour und so. Und Film, da denken wir mal, die lebt jetzt mindestens auch in einer wunderbaren Villa in Bel Air mit Blick auf den Atlantik oder so.
Lukrativ ist es leider überhaupt nicht und ich habe beim letzten Film schon wieder auch einiges meiner Regiegage in den Film gesteckt. Ich lebe wahnsinnig billig. Ich habe eine Mietwohnung und ein Fahrrad und besitze gar nichts und mir geht das Geld aus und das ist natürlich einerseits eine große Freiheit, andererseits denkt man, ach, jetzt hätte ich gerne mal ein Jahr Zeit, um mir in Ruhe zu überlegen, was ich als nächstes mache, um nicht unter diesen finanziellen Druck zu geraten, immer wieder aufs Neue und der macht einem mit 30 auch weniger aus als mit 50. Aber es ist zumindest auf jeden Fall so gut bezahlt, dass ich es geschafft habe, im Zusammenspiel mit meinem Lebenswandel, das relativ gut hinzukriegen, dass ich so über die Runden komme. Ja. Und wenn ich dann drehe und arbeite, brauche ich auch nichts. Bei Mr. Morgan war ich 6 Monate in Paris und 3 Monate in London und dann ist man ja irgendwie auch versorgt und zahlt halt in Berlin weiter seine kleine Miete, die man Gott sei Dank sich gut leisten kann, weil es sie schon so lange gibt. Aber reich geworden bin ich dabei noch nicht.
Davon mal ganz abgesehen, aber so eine Sicherheit wäre doch ganz schön.
Das kann man wohl sagen, ja.
Kommt da nicht dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, Ambition hin, Anspruch her, ich gucke, dass ich was mache, was ordentlich ist und dafür dann mein entsprechendes Salär bekomme?
Naja, wenn die entsprechenden Angebote da wären, würde ich mir das vielleicht überlegen, aber ich kriege ja keine Angebote. Also ich schaffe mir meine Arbeit meistens selbst. Also und jetzt ist es wirklich sehr ruhig geworden, interessanterweise. Also nach Mr. Morgan, es gab natürlich immer wieder Sachen, die an einen herangetragen wurden und dann, ich schreibe ja besonders gerne. Letztes Jahr habe ich ein Drehbuch geschrieben und habe gar nicht selber die Regie geführt und fand das ganz toll, weil mir hat das Buch große Freude gemacht und ich hatte aber nicht das Bedürfnis, das zu drehen. und habe das dann auch relativ schnell dann wieder so abgegeben und ich glaube, es ist gedreht worden. Ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was daraus geworden ist und ich habe da aber auch, ich bin da so ganz entspannt, weil ich denke, ja, das hat gut in die Zeit gepasst, ich habe das gerne gemacht und die Produzenten haben schon sehr lange an diesem Projekt gearbeitet und ich war froh, da so ein Gastspiel zu haben und meinen Teil dazu beizutragen und dann aber auch wieder auszusteigen. Das war eine ganz angenehme Erfahrung, weil ich sonst ja immer so lange an einem Projekt hänge, weil ich es schreibe, finanziere, drehe, schneide bis zum bitteren Ende und das sind dann schnell mal 3, 4, 5 Jahre. Helen hat insgesamt 10 Jahre gedauert, die man so an Lebenszeit investiert in einen Film und da bin ich manchmal schon so, dass ich denke, oh, ich hätte gerne etwas mehr so Bewegung in dem, was ich mache, dass ich mal öfter vielleicht nur einen Autorenjob mache oder dass ich tatsächlich mal ein Drehbuch angeboten bekomme, wo ich sage, das finde ich super, das drehe ich fürs Fernsehen, ein Tatort, keine Ahnung. Ja, also was man halt zwischendurch so macht. Ich habe ja irgendwann auch mal einmal in meinem Leben eine Werbung gedreht. Das muss ich jetzt nicht unbedingt dauernd nochmal machen, aber das war trotzdem klasse, weil man hat halt mal was anderes gemacht und hat einen anderen Biorhythmus erlebt, wo man nicht nach 4 Jahren sagt, so jetzt bin ich fertig. Das ist halt, manchmal werde ich davon so ein bisschen müde und denke, das könnte auch mal ein bisschen aufgemischt werden. Das wäre ganz gut.
Die machen es, glaube ich, auch den Produzenten nicht leicht. Wenn man sich so ihre Filmografie anschaut, Bella Martha, großer Erfolg, Frauenfilm mit allem drin, Frau in der Krise, Beziehung, Küche, wunderbar, Gourmet und so. Ein ganz breites Spektrum. Hinterher machen sie einen Kinderfilm und auch noch eine Sergeant Pepper, auch noch einen, wo es jetzt nicht heile, niedliche Kinderwelt stattfindet. Weil der Plot ist, ein Hund ist Haupterbe, der sich mit einem kleinen Jungen, der psychisch auch nicht so ganz stabil ist, anfreundet. Das ist ja eine Konstellation, wo man als Produzent möglicherweise, wenn man jetzt auf die großen Zahlen schielt, etwas zurückschreckt. Aber sie setzen sowas durch dann.
Also mit Sergeant Pepper war es so, dass ich natürlich auf dem Erfolg von Martha war es natürlich einfach. Ne? Da hatte man dann dieses Zeitfenster, wo man sagte, so jetzt können wir relativ schnell was machen. Ich habe aber tatsächlich, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre nach Martha damit zugebracht, zu versuchen, Helen zu finanzieren und eine Hauptdarstellerin zu finden und das auf die Beine zu stellen. Und als ich merkte, dass das nicht stattfand oder nicht so schnell, wie ich mir das erhofft hatte, haben wir Sergeant Pepper sozusagen dazwischen geschoben. Und haben ihn sehr schnell finanziert, also mit Andreas Baras zusammen. Der hat, glaube ich, also so schnell habe ich das noch nie jemanden machen sehen. Der hat, glaube ich, innerhalb von 4 Monaten die Finanzierung auf die Beine gestellt. Wir haben das im April beschlossen, im Oktober gedreht. Und weil wir wollten halt drehen. Ich wollte gerne einen Film machen. Und Sergeant Pepper gab es als Drehbuch schon. Ich habe das dann nochmal umgeschrieben natürlich, aber die Idee zu dem Buch gab es bereits. Und deswegen ist das dann alles relativ schnell passiert. Aber es ist wie eigentlich bei allen meinen Filmen immer so gewesen, dass in der Drehbuch- und Finanzierungsphase unglaublich gute Laune aufkam und es auch relativ schnell ging. Dann, als der Film dann fertig war, eher so die Schwierigkeiten losgingen. Und leider ist ja Sergeant Pepper irgendwie dann untergegangen.
Da wollte ich Sie jetzt gerade fragen, wie lebt man damit, wenn man jetzt so viel investiert in ein Projekt, auch so viel Lebenszeit, so viel Energie? Und hinterher kriegt er zwar ein paar ganz schöne Kritiken und wird auch hier und dort mal eingeladen zu einem Festival, aber er ist nicht der große Renner. Macht einem das was aus?
Also, sagen wir mal so, umgekehrt macht es natürlich sehr viel mehr Spaß. Bei Sergeant Pepper und auch bei Helen war es so, dass meine Erwartungen sehr gesund waren, weil ich wusste, das ist so schräg und so. Sergeant Pepper ist so ein schräger Film und ich hatte eben da auch meine liebe Not, weil ich glaube, da wurde versucht, einen Mainstream-Kinderfilm zu vermarkten, der aber gar kein Mainstream-Kinderfilm ist, sondern ja irgendwie mehr oder weniger so ein Film für Erwachsene, damit die auch mal mit ihren Kindern ins Kino gehen können, so. Und interessanterweise war das der Lieblingsfilm von meinem Vater, der fand ihn ganz toll. Aber es ist natürlich ein sehr merkwürdiger Film. Und bei Helen wusste ich ganz genau, ich mache einen Film für ein privilegiertes Publikum. Und da war für mich die Motivation, also wenn es einer sieht, für den das einen Unterschied macht oder der was begreift oder was lernt oder was sieht oder sich nicht so alleine fühlt oder irgendwas in Bewegung setzt, weil er einen Freund oder eine Freundin hat, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, dann hat er seine Schuldigkeit getan, der Film. Und dann habe ich ihn gemacht und weiß, dass ich ihn gemacht habe und muss ihn nicht mehr machen. Ja. Insofern ist das natürlich immer schade. Also bei Sergeant Pepper hätte man noch mehr drüber nachdenken müssen, wie man sowas überhaupt vermarktet und ob man sowas vermarkten kann. Bei Helen weiß ich jetzt nicht so genau, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber es ist jetzt so, also bei Mr. Morgan zum Beispiel habe ich mich natürlich sehr gefreut. Der ist ja sehr positiv aufgenommen worden in Deutschland und es sind auch eine ganze Menge Leute reingegangen. In Amerika ist er komplett untergegangen und total verrissen worden. Das fand ich schon schade. Für mich hat der Film ganz viel mit Martha zu tun und ist zwar natürlich ein ernsterer Film, aber ist in meinem Herzen Martha sehr verwandt. Und gerade mit Michael Caine und wie ich mit den Schauspielern in dem Film gearbeitet habe, habe ich gedacht, er würde sein Publikum finden in Amerika. Und das fand ich schon schade. Da hat es auch viele Probleme gegeben mit den amerikanischen Gap-Financers. Die waren sehr unglücklich mit dem Film.
Weil er zu europäisch war?
Ich glaube, weil er nicht europäisch genug war. Ich habe die Theorie, dass Mr. Morgan wunderbar funktioniert hätte in Amerika, wenn ich ihn auf Deutsch oder auf Französisch gedreht hätte und wenn er mit Untertiteln gelaufen wäre. Und wenn er den Amerikanern nicht so vertraut geklungen hätte, aber sich so fremd angefühlt. Ich glaube, dass das eine Schere ist, die tatsächlich nicht funktioniert. Und das habe ich zweimal versucht. Bei Helen geht es noch eher als bei Mr. Morgan, weil Helen wirklich ein so ernstes Thema ist. Mr. Morgan ist ja auch lustig, das ist ja kein tragischer Film in dem Sinne. Und ich glaube, dass da etwas nicht zusammenpasst für die Amerikaner. Da kommen die ins Schleudern, weil sie denken, das müssten wir doch kennen, aber wir kennen es irgendwie nicht. Das läuft nicht nach unserer Uhr, aber es klingt wie unsere Uhr. Warum funktioniert das nicht? Ja, wenn sie Untertitel lesen, entsteht ein völlig anderer Rhythmus des Films, den nehmen die dann anders wahr. Der Film wird viel schneller, wenn sie Untertitel lesen müssen und so. Also ich glaube, dass das alles so Komponenten sind, die da reingespielt haben, die dem Film ein Leben da drüben unmöglich gemacht haben. Und auf der anderen Seite, ich möchte den Film nicht missen, weil er hat einen solchen Spaß gemacht, den Film zu machen, sowohl mit Mr. Caine als auch mit Herrn Zimmer.
Ich stelle mir das vor, mit Michael Caine zusammenzuarbeiten, das muss ein Fest sein.
Ja, das war toll. Und es war nicht nur Michael, also Michael natürlich allen voran, aber Gillian Anderson, Justin Kirk, Clémence Poésie, die ganze Anne Alvaro, ein französisches Team zu haben. Ich habe noch nie so ein tolles Team gehabt. Es war wirklich ein großer Luxus und ein großer Spaß. Und wir durften in Paris drehen und am Meer drehen und haben in einem bombastischen Studiobau gedreht und wahnsinnig viel gut gegessen. Und das hat uns allen einen großen, großen Spaß gemacht. Und ich hatte dann hinterher in der Postproduktion, ich habe ja hier geschnitten, aber ich habe dann die Musik mit, ich hatte Hans Zimmer, der hat für mich die Musik geschrieben. Ich war 3 Monate in London mit Hans Zimmer. Ganz egal, was aus dem Film wird. Ne? Also darauf möchte man nicht verzichten. Das war großartig.
Ich hatte Helen für jetzt fast gar den, das ist schwierig zu werten, halte ich für einen ihrer spannendsten Filme. Ich halte Helen überhaupt für einen der interessantesten Filme der letzten Zeit. Helen thematisiert Depressionen. Und zwar konsequent. Und zwar ist es ja so bei dieser Krankheit, jeder hat sie, jeder weiß, was es ist. Er möchte aber möglichst sie loswerden, begreift das nicht als Teil der Persönlichkeit. Das sehe ich jetzt in diesem Film ganz deutlich. Wie haben Sie den entwickelt, dass das so funktioniert, auch in der Konsequenz?
Also über eine sehr lange Zeit, muss ich vorneweg sagen. Zu verdanken habe ich die Geschichte Andrew Solomon. Das ist ein Schriftsteller und Autor, der in New York lebt und viel für den New Yorker geschrieben hat seinerzeit und jetzt aber in erster Linie Bücher schreibt. Und einen Artikel von ihm habe ich gelesen, 98, der stand im New Yorker über seine eigene Depression. Und ich saß im Zug und habe dieses Essay gelesen und gedacht, ich habe noch nie jemanden das hinschreiben, sehen, aussprechen, hören, was es tatsächlich bedeutet, so krank zu sein und wie man damit umgeht und wie man sowas überlebt. Und aus diesem Artikel ist Helen entstanden. Also wie gesagt, 98, 2007 haben wir dann gedreht. Und ich habe immer wieder auch Andrew, ich habe dann Andrew irgendwann mit ihm Kontakt aufgenommen und ich hatte das Glück, dass ich über 2 Ecken gab es jemanden, der ihn kannte in New York. Und ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn gebeten, das Buch zu lesen, um seinen Segen zu haben, wie ich auch da mit der Krankheit umgehe, dramaturgisch. Und habe halt immer wieder umgeschrieben und daran lange gearbeitet. Ich habe selber meine Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß sehr viel darüber. Ich habe auch eine Mutter, die davon nicht frei ist. Also um mich herum, meine Freunde. Ich habe es immer wieder erlebt auch. Und das alles dann so kategorisch umzusetzen. Also ohne, dass man eben denkt, das muss jetzt gefährlich sein. Sondern wenn man versucht, da irgendwie was zu erzählen, was so eine Wahrhaftigkeit hat, dann landet man da. Und dann wird es konsequent und streng und nicht so leicht anzusehen, aber hoffentlich so authentisch, dass es jemandem was bedeutet, wenn er das sieht.
Ja. Wahrhaftigkeit ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt in allen ihren Filmen. Es sind ja Menschen, die nicht leicht leben. Bella Martha nicht, dieser kleine Junge in Sgt. Pepper nicht, Helen sowieso nicht, auch ihre Freunde nicht und Morgan letztlich auch nicht. Trotzdem geben sie ihren Filmen was Versöhnliches. Ist das einfach so auch ihr Blick in die Welt? Man kann ja Filme so oder so drehen, man kann die Tragödie ja nun bis ins Detail ausarbeiten, dass hinterher eigentlich nur noch alles heulen kann und ja, also selbst in Depressionen versinkt. Das sehe ich bei Ihnen nicht. Ich sehe bei Ihnen immer so eine doch sehr leichte Hand, die die Kippe dann doch immer noch mal bricht.
Also ich schreibe ja über zweierlei Sachen. Einerseits schreibe ich über das, was ich kenne und was ich weiß und andererseits schreibe ich über das, was ich gerne hätte und wie ich es gerne hätte. Und daher kommt, glaube ich, dieses Versöhnliche oder zumindest immer noch so ein Zeichen von Hoffnung, dass es für jeden noch so merkwürdigen, kauzigen Zeitgenossen sowas gibt oder plötzlich was passieren kann, was unerwartet ist und was das Leben verändert und was die Liebe reinbringt. Also daran glaube ich fest, weil ohne den Glauben würde das Leben auch, glaube ich, keinen Spaß machen. Aber das ist ein ganz persönliches Bedürfnis von mir, dass auch wenn ich selber ins Kino gehe, ich gucke wirklich viele Filme, nur ich merke, eine Sache kann ich immer weniger gucken, das ist der Sadismus und die Brutalität, das vertrage ich immer weniger. Aber ansonsten gucke ich tragische Filme, traurige Filme, lustige Filme, ich gucke mir wirklich ganz viel an und finde, alles hat seine Berechtigung. Und trotzdem freue ich mich natürlich am meisten, wenn, wie ganz viele andere Leute ja auch, wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt oder wenn es etwas Versöhnliches gibt. Ja. Zuletzt in Mr. Morgan, dass ich ja, ich habe den Film ja auch in Trauer um meinen Vater gemacht und erlebt, was es bedeutet, jemanden zu verlieren. Das wusste ich ja. Und trotzdem ist es so, dass man ja weiterleben muss und irgendwie ohne diesen Menschen zurechtkommen muss. Und ich träume zum Beispiel ganz viel von meinem Vater und immer wahnsinnig schöne Sachen. Also ich träume immer nur gute Sachen über ihn. Und meine Laune ist immer gut. Und er gibt mir einen Rat oder findet mich irgendwo, weil ich mich verlaufen habe oder kommt rechtzeitig vorbei oder ist einfach da und ist immer gesund und immer munter. Und obwohl ich ihn ja wahnsinnig vermisse, freue ich mich darüber, dass es tatsächlich mein Leben und sein Leben so war, dass ich, wenn ich jetzt heute im Traum von ihm Besuch kriege, dass es immer was Positives hat. Und das, obwohl sein Sterben so schrecklich war und er viel zu früh gestorben ist und es ein wahnsinniges Leid gewesen ist. Also er wollte nicht sterben, er hat damit bis zum Schluss nicht seinen Frieden gemacht. Es hatte nichts von, jetzt ist gut, so nichts von alledem hat stattgefunden. Und es war mit unglaublich viel Quälerei und Schmerzen verbunden und ging 2 Jahre und war entsetzlich und dann war es vorbei. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, was für mich positiv war, ist, dass ich da war. Also, dass ich bei ihm war und dass ich da nichts falsch gemacht habe, sondern das sehr bewusst erlebt habe und hingefahren bin und ihn jeden Tag besucht habe und so. Also, darüber war ich dann sehr froh hinterher und also dafür war ich dankbar, dass ich das machen konnte und dass ich das irgendwie nicht verpasst habe. Ja. Aber die Hoffnung für mich selber, die muss irgendwie dabei sein.
Hoffnung ist ganz entscheidend, aber auch der Standpunkt. Viele ihrer, eigentlich alle ihrer Helden, haben aber auch ihren Standpunkt zeitweise verloren. Wie ist das mit diesen Heimaten, die in ihren Filmen ja immer etwas sehr Fragiles sind, was sehr, sehr Empfindsames. Erleben Sie das persönlich auch so?
Auf jeden Fall. Also ich finde ja, dass alle meine Hauptfiguren auf die eine oder andere Weise immer die gleiche Figur sind. Also sie sind sich jedenfalls sehr viel ähnlicher, als ich das Gott sei Dank so merke, wenn ich es schreibe. Aber Mr. Morgan ist natürlich kein Unterschied zu Martha und auch kein Unterschied zu dem Jungen, weil die sind irgendwie alleine mit sich und haben den Anschluss zur Welt verloren oder wollen ihn nicht oder halten ihn für unwürdig. Und dann passiert etwas, es widerfährt ihnen etwas. Es ist immer eine Begegnung, meistens eine zufällige, die diesen Ausblick verschiebt und verändert und Möglichkeiten offenbart, die es vorher nicht gegeben hat. Und darin steckt ja die Hoffnung, ne? Dass egal wie einsam und merkwürdig es manchmal werden kann, um die nächste Ecke kann immer irgendwie was Unerwartetes kommen oder die richtige Gesellschaft oder derjenige, auf den man gewartet hat oder so. Und ich erlebe das Heimatlose auf jeden Fall auch. Ich weiß manchmal nicht so genau, wo ich zu Hause bin. Ich lebe wahnsinnig gerne in Berlin, weil es einfach ist und weil ich mich hier auskenne. Was die Arbeit anbelangt, vermisse ich jetzt schon wieder die Zeit in Frankreich, weil ich mich da in dem Team so aufgehoben gefühlt habe wie vorher noch nie und geliebt gefühlt habe wie vorher noch nie von der Crew. 2 Jahre später lief der Film in irgendeinem kleinen Festival in Arras außerhalb von Paris und der französische ausführende Produzent sagte, wer mitfahren will, kriegt von ihm ein Ticket. Und ich habe das dann dem Produktionsleiter ge-emailt, wir haben da dieses Screening und so. Und dann standen 20 Leute am Bahnhof an einem völlig verregneten Samstagnachmittag aus der Crew, ja, und also Assistenten und aus dem Büro und die Kostümbildnerin und die Kostümassistentin und so. Und die sind alle mitgekommen, Regieassistent, zweiter Regieassistent. Die waren alle mit dabei und Ana Alvaro ist auch mitgekommen. Und dann sind wir halt in dieses kleine Kaff gefahren und haben uns zusammen den Film angeguckt. Und da habe ich gedacht, sofort so eine Riesengruppe von Leuten, mit denen ich sofort wieder arbeiten würde und die mir so vertraut sind. Aber halt in Frankreich, wo ich natürlich so bald keinen Film mehr machen werde, weil ich erstens die Sprache nicht vernünftig beherrsche und sich das ja auch nicht anbietet. Das liegt ja nicht nahe. Ich hatte großes Glück mit Mr. Morgan, aber so die Geschichten, die auf Englisch spielen und in Paris spielen, die liegen ja nicht auf der Straße.
Sie haben gesagt vorhin, dass Sie anstoßen. Und ich glaube, es ist Ihnen auch lieber, als von außen angestoßen zu werden. Wie ist das jetzt? Mr. Morgan hat einen respektablen Erfolg, ein schöner Film, ist auf diversen Festivals gezeigt worden, hat gute Kritiken bekommen. Also da kann man auch wieder stolz drauf sein. Was ist jetzt für Sie die Zukunft? Was können Sie machen?
Ich mache jetzt wieder einen deutschen Film als nächstes. Ich schreibe gerade einen. Ich habe Gott sei Dank Förderung bekommen, aber erstmal als Autorin, erstmal bin nur ich da. Und ich schreibe einen deutschen Film für deutsche Schauspieler, die ich zum großen Teil schon kenne, Gott sei Dank, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und ich möchte gerne einen Film in Berlin machen. Und ich möchte gerne herausfinden, ob diese Schere, von der wir vorher gesprochen haben, mit dem Englischsprachigen, ob es das ist, was mir da im Weg stand und ob ich da wieder einen anderen Weg finde. Was ich einerseits schade finde und andererseits finde ich es beglückend. Also ich freue mich darauf, nochmal was zu machen, womit ich mich auskenne. Also bisher bei den Filmen habe ich immer was draufgesetzt, was mir völlig neu und fremd war, weil ich es irgendwie wissen wollte. Und jetzt komme ich zum ersten Mal zu einem Punkt zurück, wo ich sage, okay, ich komme zurück nach Deutschland, ich mache in Deutschland einen Film mit deutschen Schauspielern, ich schreibe ein deutsches Buch. Und das fühlt sich im Moment sehr gut an. Ich bin mal gespannt, wie es wird und ob es was wird. Aber ich hoffe, dass es klappt und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung ist. Sich darauf so ein bisschen zu besinnen, ja, und mal zu sehen, ob man dann wieder so bei etwas landet, was synchron ist mit dem, was erwartet wird oder was geht. Ja. Mal sehen.